Dankeschön, Samuel. Loyalität, Treue, Zuverlässigkeit. Das beeindruckt. Wenn jemand 30 Jahre lang an einer Werkbank arbeitet, es hat mich als junger, ausgelernter beeindruckt. Wenn jemand 60 Jahre oder länger verheiratet ist, es beeindruckt. Wenn jemand sein Leben lang im Dienst für Gott steht, es beeindruckt. Wenn jemand mit 8 Jahren anfängt, jedes Jahr die Bibel einmal durchzulesen, es beeindruckt. Ich habe einen Studienkollege gehabt, das hat mich, was der von Wissen hatte, unglaublich, es beeindruckt. Und es soll heute um Loyalität gehen und ich möchte zum Anfang beten und es geht noch um einige andere Themen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Plan, dass du Menschen führst in normalen, in schlimmen Umständen. Ich danke dir, dass der Mensch seinen Weg plant und du seine Schritte lenkst. Und ich danke dir, Vater, für dein Wort. Schenke uns jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Letzte Woche hat der Alex erzählt von der Ruth auch, die alles verlassen hatte. Sie hatte alles verlassen, Familie, Heimat, Kultur, Sprache. Und er hat dieses Bild gemalt von diesem Missionar, vielleicht sitzt er hier in unseren Reihen in der Zukunft, der alles aufgibt und in ein Land gibt und sogar dort dann sich begraben lässt und sagt, hey, meine Mission ist, ich will den Leuten von Jesus erzählen. Und wir sehen dieses Muster, alles hinter sich lassen in der Bibel des Öfteren. Auch Abraham wird aufgefordert, verlass alles. Und er tut es aus Glauben. Und Jesus hat es auch getan. Er verließ alles. Er verließ die innigste Beziehung zu seinem Vater, um auf die Erde zu kommen für uns. Und wir wollen so ein paar Verhaltensmuster auch jetzt hier in diesem Abschnitt heute uns anschauen. Und dieses Zusammenspiel von diesen menschlichen Entscheidungen, diese logischen, guten menschlichen Entscheidungen, die getroffen werden und die so eingreifen ineinander mit Gottes souveränem Handeln. Die Frage war auch letztes Mal, um was geht's im Buch Ruth? Und zwar klar, letzten Endes geht es um Gott. Letzten Endes geht es um Gott, der dann führt und auch hier ist mir das Wort Gnade so aufgefallen und wir haben es schon jetzt viermal gehört im Text. Ich will die Stellen kurz vorlesen. Dreimal in Bezug auf Menschen. Dreimal in Bezug auf Menschen, da überlegt jemand, hey, geh aufs Feld. Die Ruth, die Schwiegertochter von Naimi, sie hatten nichts zu essen, geh aufs Feld und hoff, dass jemand gnädig ist. Und dann ist eingetreten und sie hat sich bedankt für die Gnade und hat nochmal um Gnade gebeten. Ich lese diese Stellen kurz vor. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naimi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Vers 2. In Vers 10 geht es dann weiter. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst? Und in Vers 13 geht es dann weiter, nochmal diese Bitte. Und sie sprach, mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen. Also das sind immer Dinge, wo Menschen, andere Menschen fragen, hey, Gnade. Und vielleicht kennt ihr das, ich kannte das bei meiner Fahrschulprüfung zum Beispiel, da war der Fahrlehrer sehr gnädig, weil ich auf dem Parkplatz doch ein bisschen schneller war und nochmal rechts vor links vergessen hatte. Rolf, wo wohnt?
Gülstein,
da war das, da bin ich reingefahren. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen, aber Gnade von Menschen. Ich war dankbar. Aber wir lesen jetzt, und das ist das Erstaunliche, diese Erkenntnis dann, wo es dann am Schluss in Vers 20 heißt, da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn und dann, der seine Gnade den Lebendigen und die Toten nicht entzogen hat. Also hier diese Gnade von Gott, und mit den Toten ist jetzt nicht gemeint, dass Gott diesen Toten in spezieller Weise gnädig ist, sondern dass diese Linie von der Naomi weitergeht. Das sehen wir später noch. Und auch, dass die Menschen nicht vergessen sind. Die Eltern sind, die zwei Männer sind gestorben, die drei Männer sind gestorben. Und diese Familie war dann trotzdem gnädig, obwohl die Männer tot waren. Aber den Lebendigen auch ist er hier gnädig. Und hier sehen wir dieses Zusammenspiel. Der Mensch, der hofft auf Gnade von anderen Menschen, dass er überlebt. Und Gott ist gnädig. Obwohl die Situation ja durchaus eine tragische war. Und diese Überschrift heute, die Einladung war jetzt ein bisschen länger, aber diese Überschrift heute ist, im Bewusstsein seiner Gnade loyal leben. Im Bewusstsein seiner Gnade loyal leben. Und wir haben drei Punkte, wie dieses loyal leben funktionieren kann. Und das erste Punkt ist Hilfsbedürftigkeit eingestehen. In Vers 2 und 3 lesen wir, Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade gefunden finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und sie ging, und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. So, sie weiß, hey, sie ist arm, sie hat ein Problem. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Man könnte jetzt sagen, hey, es wäre ganz klar, sie ist in einer Notsituation, sie hat nichts zu essen. Es wäre doch logisch, wenn sie sagen würde, hey, ich glaube. Oder? Also können wir verstehen, man hat gar nichts zu essen, nichts Nötigste. Ich glaube einfach was zum Essen. Die Gesetzlosigkeit, das wär ganz klar ein Weg, wo man einschlagen könnte. Die andere Idee, wo man machen könnte, wäre Gesetzlichkeit. Man überlegt, hey, im Alten Testament, davor, da gab es doch Regeln. Da gab es doch Regeln. Im dritten Buch Mose schon heißt es doch, wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du deine Feinde nicht bis an den, dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keinen Nachlese deine Ernte halten, sondern es den Armen und den Fremdlingen überlassen. Und sie hätte das Recht gehabt, sie hätte das doppelte Recht gehabt, sie war arm und sie war ein Fremdling. Und dennoch, und das ist das Erstaunliche, was ich hier finde, dennoch fragt sie, in Vers 7 lesen wir, und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln. Sie hat diesen Weg der Gnade erkannt, wo sie sagt, hey, wow, ich frage nach, ich frage Gott nach und ich gucke aufs Wort Gottes, ja, aber ich bin nicht selbst erlösend, nicht selbstgerecht. Das sind diese zwei Verhaltensmuster, wo man so oft reinfällt. Entweder sagt man, ach, die Bibel, das Wort Gottes, ist mir egal. Oder wir sagen, hey, ich halte die Gebote und ich halte sie selber. Und ich mache das selber und ich bin selber gut. Und ich erlöse mich dadurch selber. Und das sind beide Wege, die von Gott trennen. Einmal der Stolz zu sagen, ich weiß, kann es selber. Und einmal der Stolz zu sagen, es ist mir egal. Aber deswegen dieser Weg der Gnade. Und Gnade hat zwei Richtungen. Einmal in Richtung Begnadigung, wo wir wissen, hey, wir bekommen nicht das, was wir verdient haben. Ich habe das schon ab und zu mal gesagt, wir bekommen nicht das, was wir verdient haben, sondern wir werden begnadigt. Und dann, also wir bekommen nicht die Strafe der Sünde, sondern wir werden begnadigt. Und dann diese zweite Richtung, wir bekommen etwas, was wir nicht verdient haben. Und das ist das, was Jonas am Anfang schon gesagt hatte, eben dieses Geschenk. Du bekommst etwas, das ewige Leben, das du nicht verdient hast. Und im Bewusstsein dieser Gnade dürfen wir die Hilfsbedürftigkeit zulassen und eingestehen. Wie es die Ruth tut. Und es ist ganz wichtig, weil wir haben dann zwei Sachen. Einmal, wir haben die Chance, dass uns geholfen wird. Wenn wir zu Leuten gehen, jetzt, wenn wir Dinge haben, Probleme, vielleicht seelisch, vielleicht im Beruf, in anderen Herausforderungen, und wenn wir diese Dinge meinen, wir müssen sie selber erledigen, dann ist die Hilfe natürlich dann auch von außen nicht möglich. Das heißt ganz klar, wer bittet, dem wird gegeben. Und da entgeht uns was, und es entgeht dem anderen was, der helfen darf. Vielleicht dem Bruder, mit dem er betet, wo man sagen kann, hey, der wird dadurch auch ein Stück weit geliebt, indem man ihm fragt, kannst du mir helfen? Weil dadurch achte ich ihn und dadurch tue ich ihn wertschätzen. Und natürlich ist klar, bei vielen Problemen, da kann der Bruder vielleicht auch nicht direkt sagen, hey, das ist die Lösung, hier mach. Aber was wir machen können, ist zusammen beten, und in Gemeinschaft beten ist unglaublich wertvoll. Da was nachlesen will in Matthäus 18, 19 bis 20, wenn man zusammenkommt und um Willen Gottes und dafür betet. Und dann zusammen zu Gott kommen, und sie kommt hier erstmal zu diesem Menschen, und letztendlich wird aber dann klar, dass es dem Ziel Gottes dann dient. Und ein kleines Bild, was man so kennt, wenn ein kleiner Stöpke vielleicht dann irgendein Problem hat, dann sagt er vielleicht, hey Papa, kannst du mir helfen? Was ganz klar ist, er weiß, dass der Papa ihm helfen kann. Die Frage ist eher wahrscheinlich, hey Papa, würdest du mir bitte helfen? Aber da nicht diesen Stolz zu haben und zu sagen, hey, ich mach's alleine. Ich erlöse mich, ich habe die Lösung alleine. Sondern da zu Gott zu gehen, zum anderen zu gehen. Und diese Hilfsbedürftigkeit ist von Gott her ganz klar so gegeben, dass er schon immer auf die achtet, die Hilfe brauchen. Wir lesen auch nochmal in der Wiederholung des Gesetzes im 5. Buch Mose, wenn du auf deine Feinde wenn du auf dein Feld geerntet und eine Gabe auf dem Feld vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sollst du den Fremdlingen und den Waisen und den Witwen gehören, damit ich der Herr dich segne in allen deinen Werken deiner Hände. Alten Testament ganz klar, das Gebot, und dann ist ein Segen dahinter. Und dieser erste Punkt, das war ein bisschen länger, aber es ist so wichtig, wenn wir sagen, das ist so der Grund, Hilfsbedürftigkeit eingestehen, zu Gott kommen, im Bewusstsein seiner Gnade. Wieder dieser Vorsatz, im Bewusstsein seiner Gnade, Hilfsbedürftigkeit eingestehen, damit man dann, wenn man das erlebt hat, oder auch wenn man mitten im Erleben ist, zum zweiten Punkt kommen kann, und der heißt Hilfsbedürftige unterstützen. Das ist jetzt nichts Neues, was ich heute erzähle, aber wir sehen das hier im Text, der Boas, dieser Mann, dieser Landwirt, hilft hier dieser Ruth, dieser Fremden. Und ich möchte diese Verse vorlesen, wo die Hilfe so klar wird. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so gehe hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Das war in Vers 9b und dann in Vers 14. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr, komm her und iss vor dem Brot und trunke deinen Bissen in den Essig und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lass sie auch zwischen den Garben auflesen und tu ihr nichts zuleide. Dieses Nichts zu leide ist eine Situation, wir haben es letzte Woche schon gehört, wir sind in einer Situation, da tat jeder, was recht in seinen Augen war und nicht das, was recht war vom Gesetz her oder auch nicht das, was recht war in Gottes Augen. Und ich bin in den letzten Monaten über einen Artikel gestolpert vom Ethos, da hat es geheißen, dass Menschen aus der Ukraine fliehen, weil sie Angst haben um ihr Leben, sie lassen Familie und Männer zurück. Und die Tragik ist, dass an der Grenze nicht unbedingt die Gefahr vorbei ist. Weil, in dem Artikel stand dann, weil da Menschenhändler an der Grenze warten, die junge Frauen in die Prostitution führen wollen. Seit Anfang des Krieges ist auf diesen Pornoportalen die Anzahl an Nachfragen nach jungen Ukrainerinnen gestiegen, und sowas macht mich wütend, und sowas ist eine Katastrophe und ein Armutszeugnis. Aber was ich sagen will ist, Hilfsbedürftige unterstützen kann auch bei sowas anfangen, dass man die Finger weglässt von Pornografie, dass man Leuten mit einer guten Absicht hilft. Und Gott, dieser Boas hatte ganz klar eine Ansage gemacht in seinem Betrieb. Er war irgendwie verantwortlicher wohl, und er hat gesagt: Hey, fass da die gute Frau nicht an. Und es kann etwas echt Gutes entstehen, wenn man eintritt. In der Praxis kann es so aussehen, dass ich da, wo ich bin und wo ich etwas sehe, dass ich da klare Aussagen mache. In meinem Betrieb, wo ich Ausbildung gemacht hatte, da hatte ich über andere Auszubildende eine Geschichte über meinen Ausbildungsmeister gehört. Und sie haben den ein bisschen lächerlich gemacht, aber mich hat es tief beeindruckt. Und zwar hat es geheißen, wegen dem hängen in dieser Halle, wo die Ausbildung ist, keine Kalender mit freizügigen Frauen rum. Das hat mich beeindruckt, weil ich gesagt habe: Hey, wow, da ist ja jemand, da ist ein Christ, der macht klare Sache. Und das nur als Beispiel. Wie können wir noch in der Praxis Hilfsbedürftige unterstützen? Vielleicht haben unsere Kinder Schulkameraden, die aus Elternhäusern kommen, wo man sagt: Hey, die können die nicht so unterstützen in der Schule. Helft ihnen vielleicht beim Lernen. Ich weiß es nicht, wie es in der Praxis möglich ist, aber nur mal als Antigger. Ich habe da noch nicht so viel Erfahrung, wird in 7 Jahren vielleicht oder 8 mal ein bisschen weiter sein. Aber also da als Möglichkeit, wie man sagt, Hilfsbedürftige unterstützen. Ich frage mich manchmal, und da habe ich noch nicht so ganz eine Idee gefunden, warum in unseren Gemeinden, und ich selber komme auch aus einer Familie, ich sag mal so, aus einem mittelständischen finanziellen Rahmen kommen. Wo wir wissen, Jesus war natürlich quer durch die Gesellschaft unterwegs, aber auch bei den Menschen, die wenig Einkommen bis gar kein Einkommen haben. Bei den Kranken, bei den Armen, bei den Hilfsbedürftigen. Nur als Anfrage für uns, die Hilfsbedürftigen unterstützen. Boas hat es getan, Gott hat es im Alten Testament getan, Jesus hat es getan. Und so ist es nur logisch konsequent, wenn man sagt, die Gemeinde geht auch diesen Weg. Und ich hoffe, dass wir in dieser Jesusart leben können. Und wir wollen weitergehen in den dritten Punkt. Der erste Punkt war Hilfsbedürftigkeit, eigene Hilfsbedürftigkeit ansprechen. Dann Hilfsbedürftige unterstützen. Und dieser letzte Punkt ist den Erlöser bezeugen. Wie komme ich jetzt auf den Erlöser? Ihr könnt es euch vielleicht schon schon denken, in Vers 20 lesen wir: Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr: Der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Das Wort Löser, Erlöser, Goel heißt es. Das wird beschrieben in drei Richtungen, wie in der Geschichte damals diese Lösung stattgefunden hatte. Es gab eine Möglichkeit, dass wenn man ganz, ganz arm war, dass man sich für eine Zeit als Diener, Sklave verkaufen konnte und dann arbeiten konnte, um zu überleben. Wenn ein Verwandter jetzt das mitbekommen hatte, dann hat er die Möglichkeit gehabt, diesen Mensch aus der Schuldsklaverei freizukaufen. Das ist ein Punkt, wo diese Lösung stattgefunden hat. Dann gab es auch dieselbe Geschichte, und das sehen wir dann auch die nächste Woche noch, wenn dann Land verkauft wurde, das eigentlich einem gewissen Stamm einer Familie gehört hatte. Und dann kam jemand, der war verwandt, und eben genau so einer war Boas, und der hatte dann die Möglichkeit, es freizukaufen, dass die Familie wieder Land hatte, Möglichkeit hatte zu überlegen. Und daran knüpfte sich auch oft die Nachkommenschaft. Da hat man die Möglichkeit dann gehabt, wenn es da jemand gab aus der Familie, dass man dann neu geheiratet hat und dass dann jemand anders für den Mann, den eigentlichen Mann, der verstorben war in diesem Fall, dann Nachkommen herbeibrachte. Und das ist auch so ein Muster, wo dann klar war, das ist im Alten Testament und bei Jesus, wenn wir zu ihm kommen, dann nimmt er vielleicht nicht unsere finanziellen Probleme auf einmal weg, aber das größere, viel längere Problem, was in Ewigkeit Probleme macht, die Schuld und die Sünde, die nimmt er. Und das ist das Wunderbare, dass da Jesus dieser Erlöser ist. Und woher soll man wissen, dass wir die Möglichkeit haben, zu ihm zu kommen, wenn man es nicht weiß? Und hier sagt die Ruth nur, sie bezeugt nur, hey, er ist der Erlöser, er ist der Erlöser. Dieser Boas hier. Und ich habe schon das öfters jetzt erleben können. Ich habe in der Vergangenheit, ich soll Grüße sagen von der Gemeinde in Wendlingen, habe ich vergessen gehabt. Ich habe da viele Leute kennengelernt und ich frage immer dann auch, hey, wie habt ihr Jesus gefunden? Wie hat Jesus euch zu sich gezogen? Und es ist ermutigend zu hören, wie da Leute zum Glauben kommen. Macht das vielleicht mal im Hauskreis, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass einfach mal jeder erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und oder die Geschichte ist jetzt für uns, den Erlöser zu bezeugen, ist eine Aufgabe, die haben wir alle. Ich glaube, es gibt Leute, die sind besonders begabt in Evangelisieren, die sofort, wenn man mit ihnen unterwegs ist, dann immer gleich geht es um Jesus und so. Und aber die Aufgabe, wenn jemand fragt nach der Hoffnung, die in uns ist, zu bezeugen, die haben wir alle. Und deswegen auch hier im Bewusstsein seiner Gnade den Erlöser bezeugen. Auch ich weiß, ich kann bezeugen, aber ich weiß, ich kann die Person nicht bekehren. Jesus muss sie zu sich ziehen. Und deswegen diese drei Punkte, wie wir loyal leben können, im Bewusstsein seiner Gnade, Hilfsbedürftigkeit eingestehen, im Bewusstsein seiner Gnade Hilfsbedürftige unterstützen und im Bewusstsein seiner Gnade den Erlöser bezeugen. Und ich würde zum Abschluss noch beten und ich hoffe, dass diese Muster hier erkennbar sind, diese Muster dieses Erlösers. Und dann gibt es da eine ganz schöne Sache, und zwar, das will ich noch zum Schluss sagen, Mann und Frau. Wir haben hier diesen Mann, diesen reichen Mann und diese Frau, diese arme Frau. Und es ist so, wenn Mann und Frau heiraten, dann gehört alles allen. Das heißt, der Reichtum geht in die Schulden über. Und wenn ein Mensch jetzt zu Jesus kommt, dann ist es genauso. Die Armut, unsere Schuld wird abgegeben und erlebt dafür in uns und durch uns. Und ich möchte da zum Abschluss noch was aus dem Epheserbrief vorlesen. Da heißt es nämlich: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also wir haben hier auch diesen Punkt Mann und Frau. Wie in dieser Geschichte Mann und Frau und das Geheimnis. Ich verstehe es manchmal nicht, wie es zustande kommt, dass dann sich zwei treffen. Aber es ist auch so ein Muster. Ein Muster, wo zeigt, hey, Christus und die Gemeinde. Und ich möchte zum Abschluss beten, dass wir wirklich auch sehen, wo in unserem Alltag die Dinge sind, wo wir sagen, hey, da brauche ich Hilfe. Wo wir in unserem Alltag Leute sehen, wo wir sagen, hey, denen kann ich helfen. Und wo wir in unserem Alltag Situationen haben, wo wir sagen, da kann ich bezeugen, im Bewusstsein, dass er gnädig ist und dass er es bewirkt. Ohne ihn können wir nichts tun. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Ruth, die loyal war zu ihrer Schwiegermutter. Ich danke dir, dass auf diese Loyalität die Loyalität von Boas gefolgt hat. Ich danke dir, dass du, Gott, treu bist und loyal zu uns und zuverlässig. Und ich bitte dich, dass unsere Antwort da eine loyale ist dir gegenüber. Und ich danke dir, dass du gnädig bist, dass du beschenkst und dass du ja alles in deiner Hand hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.